Schlagerradio Podcast.
Heute mit einem der, wie ich finde, besten deutschen Schauspieler. Aufgefallen ist er mir erstmals 2006 im Stasi-Drama Das Leben der Anderen. Das Theater und später das Kino und TV sind sein Metier. Der Untergang, der Bader-Meinhof-Komplex oder Willkommen bei den Honeckers. Gerade wenn es um geschichtliche Stoffe mit wahrem Bezug geht, ist er immer eine gute Wahl für die Regisseure. Herzlich willkommen, Thomas Thieme.
Guten Tag.
Sie haben 2009 in Der Mann aus der Pfalz, Helmut Kohl, gespielt. Mir ist aufgefallen, dass Sie nie versucht haben, Figuren zu kopieren. Also Kohl ohne Pfälzer Dialekt, Hoeneß ohne Bayerisch. Warum eigentlich?
Na, ich könnte das ganz lapidar beantworten. Ich kann es gar nicht. Ich kann nur einen Dialekt, das ist der eigene, und den werde ich auch wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr richtig los. Und ich hatte das Glück, dass beide Regisseure für diese genannten Filme es auch nicht wollten. Also es strikt, weil ich habe gesagt, wie soll ich denn Kohl kopieren? Hannelore und das wird dann Kabarett, und in meinem Falle wird es schlechtes Kabarett, weil ich ja noch nicht mal ein Kabarettist bin. Es gibt gab großartige Kabarettisten. Da war der Freitag, der konnte Kohl, Strauß und noch einen gleichzeitig, Brandt.
Ja, ich glaube, Thomas Vater hieß er.
Thomas Vater, der konnte Kohl, Brandt und
Strauß
im Dialog.
Ja.
Also der sprang
rum. Und dann haben Sie gesagt, ich bin kein Kabarettist, ich bin kein Stimmenimitator, aber es hätte ja die Aufgabe vom Regisseur sein können.
Dann
haben Sie Glück gehabt.
Ne? Mich verabschieden müssen, dann hätte es ein anderer gespielt.
Welche Person, geschichtliche Person, würden Sie denn noch gerne spielen? Also viele haben Sie ja schon.
Ich bin jetzt mit einem Regisseur im Gespräch, das wird aber nie was werden, Prigozhin.
Oho.
Würde mich interessieren. Ich war lange auf Mielke scharf. Da gab es auch mal so ein bisschen den Kontakt. Es hat sich zerschlagen. Jetzt wäre Prigozhin der
verstorbene Chef der Wagner-Truppe.
Richtig. Also der hat auch optisch ein bisschen was von mir oder ich von ihm. Es tut mir leid, dass ich das selber zugeben muss, dass ich diesen schrecklichen Typen wie Kohl und Prigozhin eben mehr ähnle als was weiß ich, Brad Pitt, aber es ist ja nun mal so.
Und ist es wirklich ein Thema, dass man Filme über die Wagner-Truppen und die Söldnertruppen Prigozhins machen möchte?
Das ist genau das Problem.
War der für ARD, ZDF,
nichts,
Kino? Oder
den gibt es nicht.
Also es war nur eine Idee oder den würden Sie gerne spielen?
Ich habe mit dem Regisseur eine sehr gute persönliche Verbindung, mit dem Regisseur von Bismarck und vom Hoeneß. Ein wundervoller Regisseur. Und der hat mir mal wieder geschrieben, hat gesagt, was wollen wir denn als nächstes machen? So wie man so.
Ach so, und das war Ihr Wunsch quasi, den könnte ich.
Da habe ich geschrieben, ich hätte eine Idee, Prigozhin.
Ja, war das ernst gemeint?
Ja. Aber er kann nicht ernst reagieren. Keiner macht hier in Deutschland, Westdeutschland, einen Prigozhin-Film, guckt sich auch kein Mensch an. Nee, aber ich fand ihn zu beeindruckend, den Typen. Wie der da in dem Auto saß und dann dahin fuhr und dann fiel er auch noch mit dem Flieger runter und dieses Berber, diese unglaubliche Fresse von dem. Also, der hat mir schon irgendwie. Das ist was für ein Schauspieler, Prigozhin.
Ja, also eine Herausforderung. Also nicht menschlich beeindruckend, sondern im Sinne von, das ist eine Aufgabe, ja.
Richtig.
Im Grunde haben wir als Zuschauer, die Sie mögen, ja das Glück, dass Sie überhaupt Schauspieler geworden sind. Denn ursprünglich wollten Sie Architekt werden. Und das hat irgendwie nicht funktioniert. Warum nicht?
Naja, Schauspieler ist ja kein Beruf, den man sich selber aussuchen kann. Also du kannst ihn dir aussuchen und dann kannst du es nicht. Und dann bist du ja todunglücklich, ist ja ein Talentberuf. Und das ist das A und O. Auf der Schauspielschule wird ja immer suggeriert, jeder könnte, wenn er ordentlich übt, Schauspieler werden. Das ist natürlich Schwachsinn.
Deshalb haben wir auch so viele arbeitslose Schauspieler.
Ja, natürlich. Das geht natürlich nicht. Du musst, wenn du das Grund, wie bei euch beim Radio, wenn du das Grundtalent nicht hast, wirst du ewig durch die Gegend stolpern und wirst unglücklich.
Ja, aber warum sind Sie nicht Architekt geworden?
Weil sie mich nicht genommen haben, schlicht und ergreifend.
Okay, also Ihre Zeichnen, Kapazitäten, Ihr Können im Zeichnen, Rechnen war nicht so gut.
Im Technischen?
Ja.
Ich habe ganz schöne Entwürfe gemacht. Der hat sich totgelacht und hat hat gesagt, wer soll denn das bauen? Das war ich dann später. Und dann hat er gesagt, wo sind die technischen Zeichnungen? Ja, ich sage, hier, da habe ich auch so ein paar andere. Ja, Gottes Willen, sagt er, das versteht kein Bauleiter. Kein Mensch versteht das hier.
Ja, da sind Sie Bühnenarbeiter geworden.
Kommen Sie nächstes Jahr wieder, genau. Und dann musste ich ja irgendwas machen. Das war ja nicht die Zeit, wo der Papa zu Hause gesagt hat, du hast einen Tausi, geh mal nach Paris, machst du schön oder so. Nee, ich musste ja irgendwie und dann bin ich Bühnenarbeiter geworden.
Ja, also irgendwas schon im weitesten Sinne ist, was mit Architektur, mit Bauen zu tun hat. Und dann haben Sie wahrscheinlich die großen Stars damals in der DDR, Anfang der 70er, auf der Bühne gesehen.
Nee.
Und haben gesagt, ich kann ich auch.
Die große Stars eben nicht. Ich habe die Weimarer gesehen. Ja. Ich war ja in Weimar. Mhm. Und das waren beileibe keine großen Stars, sondern so ein anständiger
Handwerker.
Handwerker.
Ja.
Das ist das richtige Wort. Das war ein richtiger Handwerker. Das wollte ich aber nicht. Also ich habe das gesehen und das Handwerk hat mich, ja, wie nennt man das? Da habe ich gedacht, ja, das geht. Aber wo ist die Verrücktheit? Wo ist die Anarchie? Wann spinnen die mal rum? Mann, das haben sie natürlich nicht gemacht. Das ging 67 in Weimar nicht.
Ja.
Naja, aber dann habe ich einen kennengelernt. Ich mache das mal ganz kurz. Ein Schauspieler, einen jungen Schauspieler, der war unwesentlich älter als ich. Mit dem bin ich mal ein bisschen um die Häuser gezogen. Und dann hat er gesagt, pass mal auf, manchmal bist du so seltsam direkt. Warum wirst du nicht Schauspieler? Ich sage, Schauspieler kann nicht Schauspieler werden mit der Sprache und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Der hat mich nach Berlin geschickt, an die heutige Ernst Busch.
Ja.
Damals schlicht staatliche Schauspielschule Berlin. Die habe ich sofort genommen bei der ersten Prüfung. Da habe ich 4 Wochen später zur zweiten, zur Aufnahmeprüfung. Mhm. Das erste war nur die Eignung. Ich glaube, da habe ich 10 Minuten vorgesprochen. Da haben die gesagt, gut, danke. Gehen Sie in den Vorraum und haben mich geholt. Und dann habe ich auch die Aufnahmeprüfung bestanden. Und dann war ich Elite-Student an der Staatlichen Schauspielschule Berlin, Niederschöneweide.
Und wo ist das Anarchische bei Thomas Thieme geblieben?
Das weiß ich nicht. Da müssen Sie
konnten Sie das mal ausleben, weil Sie das Sie gesagt mal haben, das war ein wenig anarchisch?
Ach ja. Im Film hält sich die Anarchie in Grenzen, wie Sie wissen. Wenn du nicht Kinski spielst, Kinskis Rollen, das wäre schön, da könntest du ab und zu mal einen gucken lassen. Aber ja, auf dem Theater ging es schon. Vor allen Dingen dann, ich hatte einen belgischen Regisseur, Luc Perceval, heißt der, der ist noch immer gut. Und bei dem habe ich Shakespeare gespielt, Richard III., König Lear und Othello. Und das war schon, vor allem waren die Aufführungen Anarchie. Mhm. Und da kannst du ja als Schauspieler nicht Stadttheater spielen, wenn rundherum der Bär steppt.
1981 haben Sie gesagt, ich will raus aus der DDR. Hat 3 Jahre gedauert und dann durften Sie in die Bundesrepublik ausreisen. Warum eigentlich?
Ich habe mal in einem Interview gesagt, ich bin nicht vor Honecker oder Mielke abgehauen, ich bin vor der Bevölkerung abgehauen. Das ist natürlich ein bisschen nassforsch.
Das haben Sie aber später nochmal korrigiert.
Da ja,
haben
Sie jetzt möchte ich es nochmal korrigieren. Ja. So ist es wieder nicht. Also meine Nachbarn waren nicht schuld, dass ich da... Aber es gab so einen Geist eben.
Muffig, schmierig, duckmäuserisch.
Habe ich damals gesagt.
Ja, genau.
Ja, das könnte ich auch jetzt noch. Es war eben einfach nicht schön, wenn Sie wissen, was ich meine. Mhm. Und ich kam nicht nach Berlin. Das war mein Schlimmstes. Ich saß in Halle an der Saale und ich war ja schon 30 und ich habe natürlich gemerkt, die Kapelle spielt in Berlin, die Musik ist in Berlin und du kommst da nicht hin. Und als ich dann nach einem Vorsprechen am Maxim Gorki Theater auch nicht genommen wurde, da habe ich den Antrag gestellt, weil ich dachte, jetzt schaffst du es hier gar nicht mehr.
Mit welchen Konsequenzen?
Ja, 2 Jahre, 10 Monate reicht ja. Das ist schon eine Konsequenz. Ich konnte nicht mehr richtig arbeiten, obwohl mein gerade jetzt verstorbener Chef Peter Sodan rührend war und wir waren ja auch befreundet und er hat schon dafür gesorgt, dass mir nicht viel passiert, aber ja, den Antrag hatte ich ja gestellt. Also insofern musste ich das auch wie ein Mann irgendwie ertragen. Ja.
Sie haben den kommunistischen Politiker Ernst Thälmann verehrt. Habe ich gelesen. Warum?
Tue ich irgendwie fast immer noch.
Ja.
Hat ja auch viel Unfug gemacht, wie ich dann später erst erfahren habe. Ja, ich bin in Weimar geboren, unter das Buchenwald. Und da ist der übrigens jetzt genau vor 80 Jahren
Im August 44.
Richtig. Genau. Ist er erschossen worden. Und das war immer für mich schon wieder außer. Und wenn der Reden hielt, die Faust, diese berühmte, der Glatzkopf. Und irgendwie dachte ich, so muss ein Riecher Fighter aussehen. Mhm. Mhm. Das war damals nicht Schwarzenegger für uns oder für mich, es war ein Thälmann.
Ja.
Dann habe ich viel, ich lese ja einiges und da habe ich auch gelesen, was er für Mist gebaut hat. Aber er, diese Haltung, die er durchgezogen hat und auch, dass er eben erschossen worden ist, weiß gar nicht warum, letztendlich, aber dass jemand so eine Haltung hat, die bis zum Tod reicht, hat mir, ich befürchte, aus romantischen Gründen sehr getaugt.
Gab es das eigentlich zu Hause, Zoff, Widerspruch deshalb?
Nicht wirklich. Dazu muss ich doch noch ganz kurz mal ein bisschen ausholen. Mein Vater ist 1897 geboren. Als ich zur Welt kam, war er 52. Er hat zwei Weltkriege mitgemacht. Den ersten als junger Hüpfer, den zweiten fast schon in den Volkssturm näher. Und der hat selten gesprochen. Und schon gar nicht über Politik. Der hatte auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll, war heilfroh. Das hatte eine Heidenangst, dass noch mal was kommt. Das war ja Kuba-Krise, Sie kennen das ja alles, was dann noch alles passiert ist in 15, 16 Jahren. Und politische Gespräche gab es nicht. Es gab auch kaum Zärtlichkeit zwischen meinem Vater und mir, weil er war wahrscheinlich das, was heute jeder für sich in Anspruch nimmt mittlerweile. Er war wirklich traumatisiert. Es hatte wirklich, diese beiden Kriege hatten was mit ihm gemacht. Er mochte nicht, dass ich mir meine Haare wachsen ließ und hat mir meine Rolling Stones Bilder in meinem Zimmer von der Wand gerissen und sie dabei kaputt gemacht. Das konnte ich ihm schwer verzeihen. Aber ansonsten war wenig los an Konfrontation zwischen uns. Der starb, da war ich 18.
Sie haben ja mal, Thälmann war in der DDR ein Idol. Sie haben ja mal gesagt, es gab in der DDR für mich eigentlich nur zwei Alternativen, um mal zurückzukommen auf das Thema Berlin. Berlin oder Trinkerheilanstalt, das ist eine schlechte Option gewesen.
Ja, das ist natürlich wie alles, was man in dem Alter sagt, übertrieben. Aber wir haben natürlich, ich hatte auch große Gefährdungen in den 2 Jahren, 10 Monaten, wo ich gewartet habe. Wir Ossis sind, sage ich immer manchmal, oder wir vom Theater im Osten, wir müssen es konkretisieren, nicht alle Ossis. Wir am Theater, wir sind mit Schnaps.
Der Schauspieler. Thomas Thieme.
Um schnell das Ziel zu erreichen, wurde eben eine Flasche Wodka getrunken. Und das macht ja was mit dir. Und die Gefahr war, bestand eine Weile, dass ich da auf die andere Seite kippe. Was eben glücklicherweise früh genug bin ich weggekommen. Und in Frankfurt habe ich mir das nicht mehr geleistet.
84 in den Westen und nach der Wende zurück nach Thüringen ins geliebte Weimar.
Richtig.
Ja, was, weil das Heimat war oder was?
Nee, durch einen Zufall. Ich war am Burgtheater damals engagiert und wir sollten in Weimar bei einem Kunstfest den Faust, den Urfaust machen. Und mein Regisseur Manfred Karge, auch ein sehr berühmter DDR-Regisseur, ist jetzt auch schon sehr, sehr alt. Der hatte mich als Mephisto besetzt. Und da kam ich wirklich durch einen Zufall aus dem fetten Wien, 91, also 2 Jahre später, nach der Wende. Also es war alles noch feucht, war frisch gestrichen. Ja, kam ich da nach Weimar und habe mich neu verliebt.
In die alte Heimat.
In die alte Heimat.
Die Welt zum Beispiel, Herr Thieme, die hat mal geschrieben, unter den zartgliedrigen Denkern deutscher Bühnen existiert kein zweiter Körper. Spieler wie er, dosiert, schwitzend und gekonnt brachial. Haben die recht, ne?
Ja, was soll ich denn machen mit dem Körper?
Der junge Liebhaber, das hätte nicht gepasst.
Darum auch, Sie haben mich ja darauf angesprochen, dass das bei mir alles ein bisschen später war. Also ich bin nicht Elias Mbarek gewesen mit 20 Jahren. Ich war im Team und so ging es erst richtig los mit Mitte 30.
Ja.
Als mein Körper, sage ich immer, zur Seele passte. Mhm. Vorher war der Körper irgendwie, ich habe hochgespielt, heißt es am Theater. Ja. Ich habe Puntila gespielt mit 24 Jahren. Ja, nicht gekonnt, keine Sorge, es war nicht gut, aber Ich habe es eben gemacht.
Also Wucht- und Kraft-Schauspieler, so wie es die Süddeutsche mal geschrieben hat, das passt auch.
Jein, ich kann es gar nicht selber. Ich kann mich ja auch nicht so gerne sehen. Sie haben ja auch gesagt, Sie gucken sich nicht so gerne an. Ich gucke mich nicht so, ja, es bleibt ja, wie gesagt, keine Alternative. Du musst ja wissen, was du kannst und was du nicht kannst, irgendwann.
Der Körper passt zur Seele. Sie haben mal gesagt über sich, ich spiele Einsame und war selber einsam. Eine einsame suchende Seele.
Mein Gott, ja. Ich will aber jetzt ja nicht den Traumatisierten mimen, ja.
Ja, aber mich interessiert das natürlich.
Ja, ich habe eine, einsam ist vielleicht ein komisches Wort. Ich habe einen tiefsitzenden Hang zum, wenn ich in Gesellschaft bin, merkt das keiner. Ich habe einen tiefsitzenden Hang zu so einer Melancholie, zu so einer eigenen Melancholie. Ich sitze so wahnsinnig gerne zu Hause, trinke Rotwein und lese. Das kann ich tagelang. Und da brauche ich überhaupt niemanden. Und ich muss nur ein schönes Buch haben oder so, da trifft dich weg. Ja, und ich bin eben auch, das ist der Obolus, den du an so einen Körper entrichtest. Hinter mir waren sie nicht her, auch nicht die Frauen in dem Sinne. Also wieder Elias Mbarek, der von mir hochgeschätzte Kollege. Da sind sie alle hinterher. Der muss sie sich vom Leibe halten.
Also bei Ihnen hat man sich in den Geist verliebt.
Wenn überhaupt, wenn man den gemerkt hat.
Die drei Kinder müssen schon irgendwo hergekommen sein. Also.
Das ist richtig, aber es klingt nicht drei Kinder mit drei Frauen. Es ist aber wesentlich harmloser, als Sie sich das jetzt möglicherweise vorstellen.
Ich habe Sie in diesen Rollen, die Sie gespielt haben, immer so als starken Typen wahrgenommen, also wie im Oscar gekrönten Das Leben der Anderen, in der Rolle dieses niederträchtigen DDR-Kulturministers oder in Der Untergang über Hitlers letzte Tage, die Figur des Nazischergen Martin Bormann. Auch in Fernsehkrimis sind Sie ja ganz oft, so nehme ich Sie jedenfalls wahr, der böse Mörder, Kinderschänder oder Stasi-Spitzel. Wie viel in diesen starken oder fiesen Charakteren steckt eigentlich in Thomas Thieme privat?
Tja, Sie stellen die richtigen Fragen. Irgendwas muss ja drinstecken. Ich habe aber mal für mich formuliert, ich könnte das alles nicht spielen, wenn ich nicht im Grunde genommen freundlich wäre. Also ich habe, um das mal damit mal aufzuräumen, überhaupt keine Tendenz, Kinder zu schänden und Leute zu bespitzeln. Also ich habe eine Opferakte und habe keine Täterakte. Darum kann ich natürlich den Täter gut. Und meine Optik, da sind wir wieder da bei der Optik und meine Stimme und mein Habitus, setzen mich in den Fall, dass ich die Sachen auch ganz gut hinkriege. Und dann ist es auch, am Anfang habe ich mich ja gewehrt mit Händen und Füßen. Ich wollte ja auch mal die Hübschen und die Richard Gere-Rollen spielen oder so. Ja, und dann kriegte ich immer wieder diese Ekelpakete. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, das macht auch Spaß.
Ja. Eine der Triebfedern, hatten Sie bei irgendeinem Gespräch mal gesagt, ist Aggressivität.
Ja, leider. Aber nicht gegen Menschen, also nicht gegen, ich würde jetzt nicht, wenn Sie mir eine doofe Frage stellen, wie Kinski Ihnen hier den Kaffee über den Kopf schütten oder so, das ist auf keinen Fall. Aber ich finde, wir müssen mit dem Begriff, wenn Sie mir diesen kleinen Nebengedanken erlauben, wir müssen mit dem Begriff Aggressivität anders umgehen lernen wieder. Wir sind nicht Putin. Und wir sind nicht irgendwie mit Aggressivität ist nicht Messer zwischen den Zähnen. Aggressivität ist auch etwas durchsetzen, wo du gegen eine Wand aus Watte, ja, red du nur. Das kennen wir ja heute viel besser als halt die Schnauze. Bei mir im Osten, ich kenne noch halt die Schnauze. Und da ist auch die Aggressivität gewachsen. Jetzt sagen sie, ja, lass den Dicken reden, das ist sowieso alles nur Käse. Und da werde ich wild. Da werde ich immer noch wild. Und da ich das kann, da mein Emotionsspielraum auch die Aggressivität zulässt, übrigens auch die Zärtlichkeit, auch wenn sie es nicht für möglich halten, aber es lässt auch die Aggressivität zu und da lasse ich sie raus. Und auf der Bühne und vor der Kamera ist es doch großartig, wenn du das rauslassen kannst.
Also im Kern weich, aber wenn es sein muss, kommen die Muskeln.
So würde ich es vielleicht zusammenfassen, ja.
Wir haben, und das ist vielleicht für die Zuhörer ganz interessant, im Vorfeld unseres Gespräches zweimal telefoniert.
Richtig.
Und ich hatte ja schon gesagt, wie ich Sie in den Rollen wahrgenommen habe, als aggressiv, durchsetzungsstark. Und am Telefon begegnete mir ein in beiden Gesprächen sehr ruhiger, ich würde schon fast sensibler, nachdenklicher Thomas Thieme. Und ich war super überrascht. Also ich habe gedacht, da geht jetzt der taffe Macho ans Telefon. Ja. Ja, Thieberg, guten Tag, was ist los, was wollen Sie? Und sie waren so, ja, ich würde schon sagen, fast schüchtern.
Ja, das ist ein Teil davon. Ich will darauf nicht rumreiten, aber ich meine, jeder hat zwei Gesichter, mindestens.
Ja.
Ich kannte mal Leute, die hatten fünf. Also
für jede Situation das richtige Gesicht, wissen Sie, ich glaube im Kern am Ende ist nur entscheidend, wie ist so diese Mitte, der Grundcharakter.
Richtig.
So.
Der Charakter, da sprechen Sie mein Lieblingswort aus. Ich bin ja erschüttert worden jahrelang und bin es immer noch über bestimmte Charakterbilder von Schauspielerkollegen. Also das ist für mich nach wie vor, ich bin 75, werde ich nicht damit fertig. Das ist das so viel Schleimerei und Narzissmus Hallo Ich gibt in unserem Beruf.
Wo merken Sie das?
Na ja, ich merke es eben.
Wie das heißt am Set beim Drehen zum Beispiel?
Ja, und in Interviews, Talkshows. Ich meine, gehe ich ins Riverboot, weil ich einen Film promote da. Und ich will, dass ein Kinderfilm, ich will, dass der läuft. Und darum gehe ich da auch hin und höre mir diese Fragen da an, die mich im Grunde auch nicht interessieren. Aber das ist ja jetzt auch egal. Da kommen so Charakterbilder raus, wo ich denke, Mensch, du bist ein 50-jähriger, 60-jähriger Mann. Benimm dich doch auch mal ein bisschen so. Da wird gekaspert, da wird gegickert, da werden die blödesten Gags zelebriert und die werden noch angestachelt von den Moderatoren. Da kommt ein Blödsinn zustande und das sind nicht, wie man immer gerne denkt, die Schlagersänger. Die sind, und das ist der Witz, die sind die witzigsten und die vernünftigsten und die seriösesten. Nein, das sind so komische Schauspieler, die nicht so oft die Gelegenheit haben, die großen Rollen zu spielen und dann irgendwie loslegen.
Die wollen lustig sein.
Die wollen Teufel komm was vorkommen vor allen Dingen, weil, wissen Sie, sie wollen vorkommen. Und ich will nicht vorkommen, ich will auch vorkommen, wie alle Menschen wollen vorkommen. Ich will vor allen Dingen spielen und will gut sein. Ende.
Echt sein. Ja, das finde ich wichtig. Fazit, Sie sind kein guter Unterhaltungskünstler.
Ich glaube nicht.
Ein Moderator, damals Kessel Bootes, der DDR, wäre aus Ihnen nicht geworden.
Ich glaube kaum, obwohl ich den Lippert zum Beispiel ganz gern mag.
Ja.
Den kenne ich auch aus so solchen Kontexten. Das ist schon ein lieber Kerl. Aber es wäre überhaupt nichts für mich.
Der Schauspieler, Thomas Thieme.
Ich kannte ja auch Emmerich übrigens.
Gunther, Emmerich, ja, super
auch. Feiner Kerl.
Super Typ.
Und der war ja mal ein Ehemann, der war ja mal Bassist an der Staatsoper. Wusstest du das?
Nee.
Bassist an der Staatsoper Dresden, der hat große Partien gesungen. Und dann hat er gedacht, ich kann mein Geld leichter verdienen. Ob es leichter war.
Weiß ich mal nicht, Schokolade, sag ich nur.
Ja.
Herr Thieme, Sie sind ja nicht nur von Faust begeistert, sondern auch von Fußball. Sie hatten das Glück, Uli Hoeneß in der Patriarch spielen zu dürfen, haben ihn vorher auch kennengelernt. Und wie war er so?
Er war im Knast.
Also Sie sind ins Gefängnis gefahren?
Nee, so weit ging der Spaß nicht. Ich bin durch einen Zufall, den ich jetzt nicht berichte, sehr eng befreundet mit Günter Netzer, dem alten Nationalspieler. Und ich kam nicht ran an Hoeneß. Bayern hat geblockt, Hoeneß selbst hat geblockt. Die Filmproduktion war zu schwach, um da einen Termin. Und ich sage, wenn ich den nicht irgendwie mal riechen kann, also wenn ich den nicht mal ein bisschen vor der Flinte habe, dann wird das schwer, ja. Und Netzer hat es geschafft. Netzer rief mich eines Tages an und sagte, Thomas, du musst am so und so vielten 11 Uhr können. Da fahren wir nämlich nach München und gehen zum Hoeneß in dieselbe Straße. Natürlich habe ich alles abgesagt, bin dahin. Die Türen flogen auf für Günter Netzer. Wenn ich da alleine gekommen wäre, ja, ich gleich beim Viertel vorbeigekommen. Die Flo Herr Netzer, das ist immer wieder da und so.
Ja.
Dann sind wir hoch in den ersten Stock und da haben wir noch Sammer und der war damals bei Bayern und Rummenigge getroffen, der sich ein paar sarkastische Bemerkungen über mein Gewicht. Sie wollen Hoeneß spielen. Ich so, ja, habe ich vor. Da müssen Sie aber noch ein paar Kilo abnehmen. Und da habe ich schlagfertig gesagt, ja, ich spiele ihn ja vorm Gefängnis.
Ja, genau.
Hoeneß will ja immer gewinnen. Rummenigge will ja immer gewinnen.
Ja,
der war ein bisschen traurig, dass ich das letzte Wort hatte. Das ist er nicht gewöhnt.
Und Günter Netzer, weil Sie gesagt haben, Sie haben den mal kennengelernt, das wäre eine andere Geschichte. Mich würde die aber interessieren.
Ich mache jetzt mal Steno-Telegramm. Rosarot.
Iris Berben.
Die letzten fünf Filme, Berben, Iris und ich, ein Team. Für die letzten, glaube ich, 10 Filme waren wir das Team. Also ich, ihr. Sidekick. Mhm. Und an meinem Geburtstag drehen wir. Und da klingelt mein Handy. Und da sagt eine Stimme, spreche ich mit Thomas Thieme? Ich sage, ja. Ja, hier spricht, der spricht ja so fein. Der hat ja, der spricht ja nicht wie ein Fußballer. Der, wie ein Professor. Mhm. Hier spricht Günther Netzer. Und da dachte ich, das ist irgendein Kollege, der mich am Geburtstag verarschen will.
Versteckte Kamera.
Ja, ja, und sage, na ja, gut, und ich bin der Weihnachtsmann, was ist los?
Ja, ja.
Und der hat nicht gelacht und nichts. Hier spricht Günther Netzer. Da wusste ich, ja, ist es.
Und so haben sie sich kennengelernt.
So, und dann haben wir uns 14 Tage später mit Iris in Berlin, im mir nicht so angenehmen Borcherts, aber da geht man eben hin. Da haben wir uns getroffen. Und seitdem sind wir wirklich richtig dicke Freunde.
Aber wie kam der darauf, sie anzurufen an ihrem
Geburtstag? Das hatte sie ihm.
Ach so, nach dem Motto, tu ihm Gefallen, der freut
ja,
sich, weil er Fußballfan ist.
Ich bin mit Iris sehr eng befreundet, eine von mir hochgeschätzte Person.
Großartige Schauspielerin.
Und die hat gesagt, pass auf, ich habe hier einen dicken Ossi-Kumpel, der spielt ja bei mir mit und der liebt dich so, der kennt deine Biografie besser als du selber. Ruf den doch mal an, der hat Geburtstag.
Und sie waren ja anders als Netzer, der vorne die Tore geschossen hat. Waren Sie ja eher der Mann, der hinten beim Fußball
hinten
immer stand? Linksverteidiger.
Linksfuß.
Ja, Linksverteidiger. Und ich meine, zur großen Fußballkarriere hat es nicht gereicht, aber großer Sportfan. Gibt es einen Verein, für den Ihr Herz schlägt?
Ja, seitdem ich 84 ausgewandert bin, Eintracht Frankfurt, wo mein Sohn in der F-Jugend gespielt hat. Der ist aber
Arthur.
Ähnlich, der Arthur, Musiker, liebe ich auch sehr. Wir treten ja auch zusammen auf.
Kommen wir später dazu.
Ja, ist in der F-Jugend gewesen und ist fast so talentfrei wie ich. Nicht ganz so, aber er ist schlank, muss man dazu sagen. Ich war ja damals schon, schleppte ja damals schon 100 Kilo.
Und deshalb sind Sie wahrscheinlich dann auch eher Manager eines Vereins geworden, der an der Schaubühne in Berlin gegründet wurde, der FC Energie Schaubühne 97.
Sie wissen ja alles.
Da waren viele Stars im Kader. Also da hätte man sich in der Schauspielliga durchaus als FC Bayern München bezeichnen
genau,
dürfen.
Genau, es war zunächst Peter Simonischek, der leider auch schon tot ist, ein bisschen älter war als ich. Und zuletzt Lars Eidinger, der ja nun ein Superstar zurzeit ist.
Damals war er noch kein Superstar.
Nee, da war er ein kleiner, normaler Schaubühnen. Schauspieler.
Ja, jetzt hat er keine Zeit mehr, Fußball zu spielen.
Nein, und er darf, glaube ich, auch nicht. Also keine Filmfirma versichert ihn, wenn der sagt, ich gehe mit dem Team auf den Bolzplatz.
Und Sie hatten einen interessanten Ehrenspielführer. Ihr habt 2000 mal so eine Europameisterschaft der Theater gespielt. Also die Scala in Mailand war mit dabei, das Opernhaus aus Budapest. Und eine Fußballlegende, eine deutsche Fußballlegende, war Ehrenspielführer des FC Schaubühne Berlin 97. Und zwar?
Jimmy Hartwig.
Ja.
Immer noch mein Freund.
Immer noch Ihr Freund.
Ja, meine Freundschaften halten irgendwie lange, weil ich suche mir schon die richtigen aus. Also, dass ich mal irgend so einen Idioten verloren hätte auf der Strecke. Ich habe aber auch meine Stasi-Akte noch nicht gelesen. Das ist natürlich vielleicht ganz günstig. Es könnte sein, dass ich mich danach von ein paar Leuten im Nachhinein trennen muss. Aber da ich es nicht gelesen habe, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
Was ist Ihnen denn bei Freundschaft wichtig?
Also nicht das Berühmte, wenn es mir mal dreckig geht, rufe ich dich an. Das habe ich mir abgewöhnt, das habe ich jetzt auch von Iris Berben gelernt. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist schon eher meine Maxime. Also bevor ich einen anrufe, ich habe die 112 mal angerufen in Weimar, da bin ich die Treppe runtergefallen und habe mir das Sprunggelenk gebrochen und war allein. Ja, da musste ich die 112 anrufen, weil da wäre ich nicht mehr hochgekommen.
Okay, aber wenn Sie den Freund nicht anrufen, wenn es Ihnen scheiße geht, wozu, wann rufen Sie den Freund denn dann an? Wann
treffen Sie ihn?
Okay, wozu haben Sie denn den Freund?
Das ist eine interessante Frage, muss ich drüber nach. Ich denke gerne lange nach. Das weiß ich nicht. Weil er da ist, weil ich ihn toll finde, weil er manchmal aus irgendeinem Grund plötzlich rufe ich ihn an. Aber niemals, um zu sagen, hast du mal einen Tausi oder ich habe wieder Magenschmerzen, ob ich bald sterbe oder so. Nee. Irgendein anderes Thema. Hast du das und das gesehen im Fernsehen? Ja, ja. Das ist doch scheiße.
Oder? Okay, haben Sie mal gefragt, warum Freunde Sie anrufen? Weil sie einen Tausender brauchen? Nee.
Nee, ja, ja, es hat mich schon manchmal einer angepumpt. Manche zahlen auch nicht zurück, das kennen Sie aber auch. Mhm. Das finde ich gar nicht so wichtig an der Frau. Du kannst ja auch für Zinsen sonst wo pumpen. Also ich bin mit dem Begriff Freundschaft ganz komischerweise bis zu meinem 75. immer noch nicht richtig im Klaren. Ich weiß nicht genau, wozu ich sie habe. Ich habe, das kann ich Ihnen sagen, so gut wie noch nie einen existenziell gebraucht bis zum 75.
Das Wort Freundschaft haben Sie ja als erstes in den Mund genommen in Bezug auf Jimmy Hartwig.
Das ist mein Freund.
Ja, genau. So. Und wie kann man diese Freundschaft dann bezeichnen?
Ich sehe ihn gerne, ich rieche ihn gerne, ich mag ihn gerne, ich höre gerne sein frankfurterisches, offenbecherisches Gebabbel. Und wir haben aber, wie gesagt, noch nie eine riesige Problematik besprochen. Also ich hatte noch nie Krebs, er hatte schon mal Krebs, aber da war ich gar nicht in da kannte ich ihn noch nicht.
Also könnte man in Ihrem Fall vielleicht sagen, Freundschaft ist ein Gefühl,
ja,
dass jemand da ist, mit dem man sich austauschen kann.
Ja, mit dem man könnte, wenn man wollte. Könnte.
Ja, so, genau. Eine Option.
Ja, aber für mich, wie gesagt, ich überhaupt jemanden nach was frage. Meine Freundin hat immer gesagt, wir müssen doch hier jetzt, ja, ich sag, mach du das. Wo geht's denn hier zur Thälmannstraße? So und so. Ich spreche ja noch nicht mal Leute an, um mir helfen zu lassen. Höchstens im Restaurant, wenn sie nicht schnell genug sagen, kann ich mal die Karte. Aber das ist ja dann auch ihr Job. Aber so, ich bin kein großer Bittsteller, ich sag auch ganz schnell, habe ich als Schauspieler, könntest du mir mal das? Nee, ja gut, lass es, komm, ich mach's selber.
Ja.
Das ist mein erster Satz. Komm, mach's nicht, weil die dann immer so gucken, der Dicke, der kann das seinen Arsch mal selbst bewegen. Natürlich kann er das. Mhm. Und das mache ich dann auch. Und dann sagt sie, nee, ich hätte doch. Ich sage, nee, ist ja nur gut, ich hab's ja.
Ja.
Also Sie merken, etwas seltsam strukturiert bin ich schon.
Aber die Erkenntnis ist ja sozusagen der erste Weg dazu.
Das habe ich übrigens mit Iris Berben gemeinsam. Ich hatte mit der ein tolles Gespräch über Freundschaft.
Ja.
Und da hat die auch gesagt, wenn das nur eine gegenseitige Versicherungsagentur ist, das ist ihr auch nicht so geheuer.
Also Freundschaft, finde ich, ist ja auch so ein Gefühl, dass man einen ähnlichen Humor hat. Dass es irgendwo getragen
ist. Das ist ein Volltreffer übrigens.
Getragen ist von einer Leichtigkeit. Und ich glaube, Humor ist sowieso das Alles Entscheidende, was er dann auch am Ende verbindet.
Da bin ich jetzt nicht drauf gekommen, das haben Sie jetzt für mich erfunden.
Und ich leihe es Ihnen gerne.
Ja.
Und wenn unterm Strich es auch noch eine belastbare Freundschaft ist, belastbar heißt, wenn es wirklich scheiße läuft, dass man dann anrufen kann, und das sind, glaube ich, die wenigsten nach meiner Lebenserfahrung, dann finde ich, hat das den Begriff Freundschaft.
Und da bin ich mir bei meinen 5, 6 Richtigen ziemlich sicher. Mhm. Weil ich noch nie was gewollt habe.
Ja.
Dass ich wirklich sage, so, ich bin am Arsch, es ist vorbei. Ist da irgendwas passiert?
Ja, am Ende ist es ja auch wichtig, dass wenn man mal irgendwann, wenn der Gevatter Hein vor der Tür steht, sagt, kommst du mit, und dann ist die Beerdigung und keiner kommt, ist natürlich auch schlecht.
Gut, Gott sei Dank siehst du es nicht mehr.
Das ist wohl
den leeren Weimarer Friedhof, das wäre eine Katastrophe. Hoffentlich kriege ich es nicht mit. Wir wissen es ja nicht. Stellen Sie sich mal vor, wir kriegen es mit. Also wir gucken dann wirklich von oben zu, wie das in so manchen Weihnachtsfilmen immer ist. Ja.
Ja, ja.
Und dann sehen wir, da stehen 5 Leute am Grab.
Ja, besser als keiner, ne?
Ja, stimmt.
Das ist immer eine Frage der Sichtweise.
Ja.
2014 die Goldene Kamera als bester deutscher Schauspieler. Und damals hat er gesagt, und das fand ich ganz interessant, ich habe Probleme mit dem Titel bester deutscher Schauspieler. Und das haben Sie wirklich gesagt. Sie gucken so fragend, aber in einem Interview haben Sie es gesagt. Und ich frage mich, jetzt ist der Mann so bescheiden, oder warum hat er das gesagt?
Ich dachte, da kommen Sie von selbst drauf, den gibt's nicht. Besten deutschen Schauspieler. Das ist eine Fiktion, das denken die sich aus. Und dann nennen sie das so. Und wenn du das dann sein sollst, da kannst du ja nicht sagen, könnt mich mal, dann nimmst du es eben. Aber ich fühle mich doch nicht wie der beste deutsche Schauspieler. Ich bin doch nicht geisteskrank.
Ja. Also Understatement, Bescheidenheit.
Nee! Realismus. Ich kenne ein paar sehr, sehr gute, die könnten auch
die besten Deutschen.
Wenn die sich für sich in Anspruch nehmen, sind die die Besten. Ich nehme es nicht in Anspruch einfach.
Was bedeuten denn Auszeichnungen für Sie?
sehr kritisches Verhältnis. Ich meine, mein Kollege Johnny Depp, den ich leider nicht persönlich kenne und der auch viel Blödsinn geredet hat in seinem Leben, der hat vor kurzem was ganz Wichtiges gesagt, als es mal wieder Oscars gab. Wie ich finde, sehr Wichtiges. Er hat gesagt, er findet das alles mittlerweile ganz, ganz furchtbar. Der hat ja, glaube ich, sogar einen, wir sind nicht im Wettbewerb. Wir sind ein Kollektiv, das an Kunst arbeitet. Wir sind nicht im Wettbewerb gegeneinander. Wenn zum Beispiel 5 Rollen sind und einer kriegt davon den Oscar, sind die anderen 4 doof oder weißt du, ich habe kein Verhältnis zu, im Sport wollte ich natürlich immer gewinnen. Mhm. Auf der Bühne und vor der Kamera will ich nicht gewinnen.
Sie wollen einen guten Job machen.
Ich will einfach einen guten Job machen. Ich will das, natürlich will ich der Beste sein, aber nicht, um hinterher einen Orden zu kriegen.
Ja, es hat mal jemand gesagt, Auszeichnungen sind wie Hämorrhoiden. Irgendwann kriegt sie jeder.
Billy Wilder hat gesagt, die sind wie Hämorrhoiden. Irgendwann kriegt sie jedes Arschloch, hat er gesagt. Ich weiß nicht, ob man das bei ihm sagen darf.
Ich habe die softe Variante angewendet. Ja. 2018, da haben sie sogar in ihrer Heimatstadt in Weimar mal eine Auszeichnung abgelehnt. Warum eigentlich?
Ja, das war mir dann so dicker. Also ich bin ja da geboren und groß geworden und die haben mich eigentlich immer schlecht behandelt, weil ich ein Halbstarker war und ich war 5-mal für dieses Ding nominiert. Mhm. Und 5-mal hat dieser Stadtrat, das habe ich natürlich erst erfahren dann,
ja,
gesagt, nee, der nicht. Der war als Jugendlicher hier schon so renitent und wie der sich immer
anarchisch,
wie der sich immer benimmt und so. Und da habe ich mich 5-mal wieder weg. Und dann haben sie mir gegeben und dann habe ich so gemacht. Dann habe ich gesagt, so.
Stinkefinger gezeigt. Für die Hörer, die es gerade nicht sehen konnten.
Ja, also wenn ihr 5-mal nicht wolltet, dann will ich 1-mal nicht. Und das war natürlich, du, als ich ihn kriegte, stand in meiner Lokalzeitung auf der 3. Seite eine Notiz. Als ich ihn ablehnte, war ich abends im Kulturmagazin.
Na sehen Sie, jetzt wissen Sie ja, wie Sie es machen müssen.
Ablehnen.
Ja, genau. Sie mögen ja auch keine roten Teppiche. Warum eigentlich?
Ja, das ist alles so. Ich bin ja nicht ganz richtig im Kopf. Das merke ich jetzt wieder in dem Gespräch. Da gehöre ich nicht hin und die anderen sollten auch einsichtiger werden. Ich kann es nur empfehlen. Der rote Teppich ist ja niemandem untersagt. Und das ist ein bisschen das Problem. Früher war das eben Romy Schneider und Kurt Jürgens und diese Wunder. Heute, wenn ich mal so eine Sendung sehe, da gehen die ja im Pulk. Also da kommen ja 150
Rammeln. Die stehen da an, richtig.
Ja, rammeln da durch, werden von irgendwelchen Fotografen, die gar nicht genau wissen, wen sie da fotografieren. Da ist ein Redakteur, der haut die in den Rücken und sagt, knipsen, die ist berühmt. Mhm. Und dann müssen die knipsen. Na, an solchen Zirkus kann ich nicht teilnehmen, das tut mir leid.
Mit Ihrem Privatleben ist es ja auch so, das halten Sie ja anders als andere Kollegen, die sich dann mit der Partnerin, dem Partner immer fotografieren lassen am roten Teppich. Ja. Und die wechseln dann manchmal auch die Partnerinnen und
Partner. Ja, und dann steht es auch noch in der Bildzeitung.
Genau. Sie sagen, ich halte mich da raus, ich mache da nicht mit. Mir ist wahrscheinlich handwerkliche Leistung, haben Sie ja vorhin schon gesagt, vor Kamera und auf der Bühne viel wichtiger. Ihr Sohn Arthur. Der steht auch ein bisschen in der Öffentlichkeit, der ist Musiker und mit dem arbeiten sie sogar zusammen und sie arbeiten sich quasi ab an Goethes Faust.
Zum Beispiel.
Ja. Ihr macht quasi eine konzertante Lesung?
Oder? Ja, wir haben 15 konzertante Lesungen. Mhm. Eine davon ist an 3 Abenden. Wir haben also Faust in 3 Abende zergliedert und da begleitet er mich. Und das macht mir einen ungeheuren Spaß. Ich meine, wir holen da die 5000 Leute in die Krugerhalle in Dortmund. Also.
Aber wir holen, essen.
Aber, ja, wir essen. Ja. Aber wir holen 100 bis 400. Mhm. Und das ist, dass die mal wieder Goethe hören.
Ja.
Das schadet ja nichts. Das habe ich im Osten immer so toll gefunden. Da wurden die LPG-Bauern immer im Bus zum Theater gefahren, da hübsch angezogen hatten sie sich und dann mussten sich Goethe anhören. Also blöder sind sie davon definitiv nicht geworden und es war mal ein Abend, die sind eingepennt oder was auch immer, die hatten ja ganz da hart gearbeitet, aber sie haben Goethe mal gehört.
Kunst, Kultur ist Bildung.
Schon, oder?
Oh ja, auf jeden Fall. Schon. Also in meiner Schulzeit ging es mal ins Kino, Nordsee ist Mordsee von Hark Bohm.
Sowas, ja, sie sind 68er.
Ich bin 63 geworden, aber ich habe erst später verstanden, wer Hark Bohm ist und sein
Stiefsohn. Ich bin da schon ein bisschen bildungsbürgerlich giftet. Ich finde das schon schön, wenn jemand gebildet ist, ehrlich gesagt. Wenn einer doof ist, ist es auch nicht schlimm. Also da rieche ich mich auch nicht.
Da ist das Herz vielleicht ganz groß.
Ja, oft.
Ja.
Woher wissen Sie das?
Ja, vielleicht, weil ich doof bin.
Kann ich mir nicht vorstellen, aber das stimmt. Ich habe Doofe, also im bürgerlichen Sinne Doofe, also Ungebildete. Hm. Die sind ja nicht doof. Die durften nur nicht Latein lernen. Den habe ich kennengelernt mit solchen Herzen. Und das sind dann eben auch meine Partner.
Lieber Herr Thieme, ich habe noch Halbsätze, die Sie bitte vervollständigen. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn.
Sport ist.
Fußball
natürlich.
Ja. Eintracht Frankfurt.
Idealerweise,
genau. Meine größte Niederlage.
Habe ich drüber nachgedacht. Ich hatte keine. Also keine größte. Also keine, die mich umgebrettert hat. Ich bin immer wieder an der Leitplanke ein paar Meter lang gescharrt.
Ja.
Und plötzlich war ich wieder in der Spur.
Bei den großen Rollen, die Sie verkörpert haben, Hoeneß, Kohl und Bormann und, gab es eigentlich mal eine Rolle, wo Sie zum Casting gegangen sind und die wäre Ihnen wichtig gewesen und Sie haben es nicht bekommen? Dass Sie dann sagen, scheiße. Hätte ich mir eigentlich gewünscht.
Glaube nicht. Ich bin auch nicht erstaunlicherweise viel zum Casting gegangen. Also die fünf Rollen, über die wir Kohl, Hoeneß, Borgward, Bismarck, vier, die hatte ich.
Und der Hempel, dieser Kulturminister?
Den hatte ich auch.
Den hatten Sie auch. Das heißt, die haben gar nicht, die mussten gar nicht probieren.
Nee,
ich bin auch so ein Unikat als
Fach. Also wenn mich einer will, dann muss er mich wollen. Da muss er mich nicht mit fünf anderen in den Ring schicken. Hm. Und dann gewinnen die wahrscheinlich, weil ich dann irgendwie wegkippe.
Aber Sie gehen gar nicht zum Casting.
Also ich musste nicht.
Ja, wenn Hollywood anruft.
Ja, dann sage ich, was haben wir denn so?
Okay. Meine Schwäche ist? Er kann gerne schweigen.
Dass ich immer alles auf den Punkt bringen will und mir das doch nicht immer gelingt. Also ich tue mich ganz schwer mit der Antwort.
Meine Geburtsstadt, Weimar, was ist das für eine Verbindung?
Ja, Rentner City ist das. Da bin ich mit 18 Jahren getürmt, weil die mich auch nicht mochten. Kleinstadt in der DDR, nur Rentner, bin ich weg und bin mit 60 wiedergekommen. Und plötzlich dachte ich, ist ja wie für dich geschaffen hier. Dann war ich wieder da. Ja, großartig, wunderbar. Ich bin da unheimlich gern.
Der Schauspieler Thomas Thieme, ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Schlager Radio.